Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Herzlich willkommen. Möp.
Herzlich willkommen
Möp. Zu
Voll verpixelt.
Mit Johannes Repp, der hier schon schön rummappt.
Ja, und mit Felix T. Vogel. Danke für diese wunderbare Anmoderation.
Ja, dir auch. Vielen Dank. Zuletzt gespielt. Ich fange einfach mal ganz rotzfrech an. Ich habe am Wochenende mit ein paar Freunden einen kleinen privaten Game Jam gemacht. Also nur 3 Teilnehmer, mich inklusive. Und deswegen habe ich zuletzt denen ihre Spiele gezockt.
Und hat jeder sein eigenes gemacht?
Genau, jeder hat sein eigenes gemacht.
Ich kenne ja die 2 Hanseln, mit denen du das gemacht hast. Grüße gehen raus, weil sie den Podcast hören.
Grüße gehen raus. Und die beiden haben beide fantastische Spiele gemacht. Einer mit Constructs, der andere mit Unity. Das eine ist ein Wellenshooter, bei dem man eine Flagge verteidigen muss. Und das Game macht einfach auch ultra viel Spaß. Das kann ich nur sehr empfehlen. Die sind auch dann unten in unserer Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise unser Game Jam ist da verlinkt. Und dann könnt ihr alle Spiele quasi dort auch herunterladen, kostenlos, und angucken und spielen, wenn sie noch verfügbar sind. Sollten sie aber sein. Ich wüsste nicht, warum einer sie runternehmen sollte. Das ist ein ganz fantastischer Shooter, der echt Spaß macht. Man kann sich die ganze Zeit Upgrades kaufen. Die Wellen werden immer härter. Und das Gameplay macht einfach Spaß. Coole Explosion. Also wirklich, wenn du auf die Gegner schießt, dann spratzt und explodiert es nur so. Und das macht einfach... Man ist einfach direkt drin, also wer da mal Bock drauf hat, kann da gerne reingucken. Und das andere Dim Light, also das heißt Out of the Mist, ganz toller Artstyle auch. Und dann haben wir Dim Light, was einfach nur, es ist ein relativ simples Spielprinzip. Du hast ein kleines Licht, das du durch die Gegend steuerst, und das musst du immer aufladen an einem großen Licht und dann zu kleinen Punkten hin. Und die mit dem Licht versorgen. Aber wenn du kein, also du hast quasi so ein Kontingent an Licht, das du immer mit dir rumträgst. Aber während du außerhalb des großen Lichtes bist, da bist du quasi ja verwundbar, und dein Leben geht auch runter, wenn du kein Licht mehr hast. Und dann musst du das immer zu blauen Punkten bringen, und dafür kriegst du Experience Points und steigst Level auf und kriegst mehr Leben und so weiter. Und die ganze Zeit kommen noch Pfeile auf dich zugeflogen. Und das ist ein sehr, sehr chilliges Spiel, was sich sogar auch schon mobil spielen lässt. Und das ist ziemlich, also so auf dem Handy über den Browser einfach direkt, und das ist ganz simples Spielprinzip, und das, da fehlt natürlich noch ein bisschen Polishing wie bei allen unseren Games, aber ja, die habe ich zuletzt gespielt, und die haben tatsächlich auch Spaß gemacht. Thema war Überleben, Survival, und wir haben einen Soundtrack von einem der Teilnehmer zur Verfügung gestellt bekommen, an dem wir uns so thematisch auch ein bisschen orientieren konnten. Den mussten wir mit einbinden so ein bisschen. Ich glaube, bei mir hat es am schlechtesten gepasst, aber bei den anderen beiden passt der Soundtrack sehr gut.
Moment, der Soundtrack ist aber ein selbstgemachter.
Genau, den hat der eine selbst gemacht, ist auch in den Credits, also bei mir ist es in den Credits, steht Name und alles mit drin.
Wenn er kein Problem damit hat, kannst du ihn ja jetzt mal kurz einspielen.
Das kann ich fragen, aber ich würde einfach lassen. Ja. Der ist 7 Minuten lang. Sonst würde ich, wenn er kürzer wäre, würde ich ihn einspielen, aber der ist 7 Minuten lang, deswegen zockt einfach die Games. Dann habt ihr geile Games und hört den Soundtrack.
Ja, gut. Also,
oder? Das ist doch die bessere Variante.
Ja, aber gut, wenn du so ein kleines Häppchen, so ein kleiner Teaser, weißt du?
Ja, vielleicht, ich frag mal.
Wenn nicht, kannst du dieses kleine Banter ja rausschneiden.
So, du bist dran. Was hast du zuletzt gezockt, Johannes?
Ich habe mal wieder Spore gespielt.
Erneut.
Und habe mir tatsächlich mal vorgenommen. Ich habe ja schon mal dieses Problem geschildert, dass ich nie auf die Weltraumphase klargekommen bin.
Ja. Ist das weiter? So.
Ich habe tatsächlich eine Zivilisation von der Zelle bis in die Weltraumphase gebracht und habe die Weltraumphase gespielt. Boah, ich habe sie nicht durchgespielt, noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, gut, ich will so ein Dämonenvolk züchten, bin halt nur auf Krieger gegangen, war die ganze Zeit Asi zu allen anderen Stämmen, denen ich begegnet bin. Und in der Weltraumphase funktioniert das nicht so ganz. Da muss ich nochmal gucken, wie ich da mein Spielprinzip anpassen kann. Aber ich habe auf jeden Fall das mit dem Terraforming jetzt ein bisschen gecheckt, weil das Problem, was ich hatte, war, ich war immer so ein bisschen ungeduldig. Und das Problem, wenn du diese Planeten terraformen willst, du musst ja dann teilweise die Atmosphäre verdichten, den Planeten runterkühlen oder aufheizen. Dann musst du Spezies hinbringen. Und diese Tabelle, diese Grid, die es dazu gibt, die wird dir halt nicht erklärt. Oder nicht gut. Und ich habe halt diesen Atmosphärengenerator immer auf den Boden geschmissen und habe mich dann gewundert, warum halt das kein Tier-2-Planet auf einmal ist. Einfach weil du mehrere Atmosphärengeneratoren brauchst teilweise, damit das funktioniert, dann musst du gucken, okay, du brauchst einen Pflanzenfresser, noch einen Pflanzenfresser, einen Allesfresser, eine kleine Pflanze, mittlere Pflanze, große Pflanze. Das musst du doch alles an Bord haben. Und wenn du erst den Atmosphärengenerator auf den Planeten schmeißt, um die Atmosphäre zu verdichten, und dann merkst, scheiße, ich habe ja nichts dabei, um den Planeten zu bevölkern, fliegst weg, holst das Zeug von einem anderen Planeten, kommst wieder hin, die Atmosphäre ist wieder auf dem vorherigen Ding und du hast 150.000, wie heißen die, Spore-Dollar verschwendet. Weil die Dinger sind echt teuer. Naja.
Aber ich finde es immer sehr satisfying, dass man einfach sich von Planeten die Tiere und Spezies und Pflanzen und so weiter absaugen kann. Also man saugt ja wirklich ans Raumschiff und dann spritzt man die so auf das neue Gebiet drauf, auf den neuen Planeten. Und wenn die sich dann so ansiedeln und so weiter und nicht direkt verrecken, dann ist das sehr satisfying, finde ich.
Vor allem, weil du ja dann im Prinzip die Flora und Fauna des Planeten so ein bisschen bestimmen kannst. Du kannst ja sogar die Atmosphäre farbig ändern, den Boden, nicht nur Terraform, sondern auch da die Farbe ändern. So weit war ich jetzt noch nicht, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber du kannst dir ja, ich habe zum Beispiel so eine Spezies gefunden, das sind wie so Esel. Die sind jetzt auf jedem Planeten, den ich bisher bevölkert habe. Ich finde die einfach geil. Oder bestimmte Bäume, die sehen zum Beispiel aus wie so große blaue Blüten. Die habe ich auch auf sehr vielen Planeten abgesetzt. Einfach, weil ich das mega cool finde.
Ja, und auf einmal steuert man wirklich Welten und formt.
Also Spore ist einfach genial. Das einzige Problem ist, wir hatten ja, wo wir unsere Bierverkostung hatten, über die Maus gesprochen.
Ja.
Die Computermaus von Logitech. Die hätte ich eigentlich gebraucht, weil ich habe mir die jetzt auch bestellt. Grüße gehen raus an die ehemaligen Kollegen von Giga und Spieletipps, die mir den Mindfactory-Gutschein geschenkt haben. Denn du musst, um in die Atmosphäre von einem Planeten einzudringen oder rauszukommen oder um in ein Sonnensystem einzutauchen oder nicht, scrollen. Raufscrollen, runterscrollen. Ja. Und da ich so ein scheiß Plastemausrad habe, kann das ja mal irgendwie kurz... Ich halte es mal ans Mikro, man hört es richtig... Es ist halt wirklich cheap.
Es ist wirklich, als ich das erste Mal angefasst habe, bin ich so zusammengezittert.
Ja, und das ist halt so, mir hat der Mittelfinger irgendwann wehgetan und dementsprechend die ganze Hand, weil ich war halt so in der Zone drin, dass ich nicht aufhören wollte zu zocken, aber irgendwann hat mir halt einfach die Hand wehgetan, dass ich dann wirklich Voltaren drauf geschmiert habe. Und da war der Punkt für mich erreicht, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt kaufe ich mir eine neue Maus. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Also so eine mit Metallmausrad, dass man dann noch ausklinken kann und frei bewegen kann.
Das ist herrlich.
Alter, es ist, ich habe nie gewusst, bevor ich dich und meinen Mitbewohner getroffen habe, die ja beide so eine Maus besitzen, dass sowas geht. Habe mich direkt darin verliebt und habe mir aber gedacht, okay, gut, ich brauche jetzt keine neue Maus. Ich brauche eine neue Maus.
Du brauchst eine neue Maus. Und glaub mir, wenn du es erstmal hattest, dann es gibt kein Coming Back.
Ja, das Problem bei der Maus ist ja auch, die ist jetzt so alt, dass die manchmal beim Scrollen in die falsche Richtung springt, wie das Mäuse halt so haben, ausgeleitet. Das ist halt einfach unfassbar nervig. Und jetzt ist halt dieser Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, komm, jetzt hole ich mir das. Aber da auch, ich steige direkt in die nächste Story ein. Mindfactory, get your shit together. Alter, ohne Scheiß. Ich hatte einen Gutschein, da haben alle Kollegen zusammengeschmissen und sind auf 115 Euro gekommen. Also eine richtig, richtig fette Summe zum Ausgeben.
Ja.
Problem ist, den musst du am Stück ausgeben. Mindfactory hat nicht dieses Prinzip, dass du irgendwie 50 Euro von dem Gutschein nehmen kannst und den dann weiterverwenden kannst. Nein, du musst wirklich 115 Euro ausgeben.
Hä?
Also 115 Euro plus.
What the fuck?
Und da habe ich.
Ist das legal?
Also müsste man jetzt rausfinden.
Was passiert denn, wenn du jetzt nicht das ganze Geld verbrauchst? Ist es dann weg? Weil dann haben sie dich ja quasi...
Nee, du musst mindestens 115 Euro im Einkaufswagen haben, damit der Gutschein überhaupt funktioniert.
Ach so.
Aber da kommen wir gleich drauf.
What the fuck? Okay.
Ich hatte sowieso noch ein paar Besorgungen. Ich wollte mir zum Beispiel auch noch ein paar HDMI-Kabel besorgen, ein Webcam-Cover, das habe ich mir alles geholt. Also so Technik-Scheiß, den man halt immer mal brauchen kann, ne?
Vor allen Dingen, wenn ich das kurz erzählen darf, du hattest dann auch irgendwann mal genau mein HOTAS-System, also mein Joystick und Throttle, offen. Und ich dachte so, oh geil, wenn er sich das holt, wenn wir zocken Star Citizen. Ja, ich hatte schon so, ich weiß, du hast es dir nicht für Star Citizen geholt, aber ich hab's
mir nicht geholt, es war vergriffen.
Ja, ja, ich weiß, deswegen ging es dann auch nicht, aber das war so, so kurz mein Hoffnungsschimmer. Ich so, oh, Hype, Hype, Johannes holt sich einen Joystick.
Eigentlich wollte ich das Ding für War Thunder holen, aber war, wie gesagt, vergriffen. Jedenfalls, ich hatte halt meinen Warenkorb zusammengestellt und dann waren halt noch 8,99 Euro Versand. Dachte ich mir, alles klar, komme ich jetzt auf einen Gesamtwert von 120 Euro, tipp meine Bestelldaten ein, klick auf den Gutschein. Gutschein wird nicht akzeptiert. Der Warenkorb muss über 150 Euro sein. Ich denke mir so.
Wait. Über 150?
115.
Ach, über 100, der Gutschein.
Also ja. Über den Gutscheinwert. Ja. Und das Problem war aber, dass die Versandkosten nicht in den Warenkorbwert eingerechnet werden.
Ach Gott.
Dann bin ich wieder raus, hab noch ein bisschen rumgesucht, hab noch ein bisschen Zeug hin und her geschoben, hab mir auch überlegt, so, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber dafür kaufe ich jetzt das, damit ich wieder auf den Warenwert komme. Weil mein Vater hatte auch noch eine Bestellung gehabt, der brauchte auch noch, ich glaube, ein, zwei HDMI-Kabel oder so, auch wieder so Kleinscheiß, ne? Und das habe ich halt so ein paar Mal gemacht. Und jedes Mal, wenn du aus dem Kassen, aus der Bezahlansicht rausgehst, um an deinem Warenkorb was zu ändern, musst du danach alle Daten neu eintragen. Also deine Adresse, deine E-Mail, dein Name und dieses Formular habe ich bestimmt 5 oder 6 Mal ausgefüllt, bis das dann funktioniert hat, weil zwischendurch habe ich mich halt bei meinem Gutschein vertippt und dann musste ich das nochmal neu machen, hat auch wieder funktioniert, dann musste die Seite refreshen, dann war wieder alles weg und also wirklich, das hat vorne und hinten nicht funktioniert und das hat mich sehr aufgeregt. Das war eine sehr nervenaufreibende Bestellung, hat mich bestimmt eine Stunde meines Lebens gekostet, einfach nur um den Gutschein zu verbrennen, weil ich halt nicht wollte, dass der ausläuft. Das wäre ja schade drum. Aber ich habe jetzt Technikzeug. Ich habe eine Bestellbestätigung. Ich habe aber noch keine Versandbestätigung. Ich habe letzte Woche bestellt.
Letzte Woche schon?
Ja. Okay. Und das war halt, ich habe eine Eingangsbestätigung bekommen. That's it.
Ja, dann viel Glück auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast bei deiner Maus und kannst in Ruhe Spore spielen.
Alter, ich hoffe einfach, dass das funktioniert, dass das Zeug halt kommt. Ich habe noch ein paar mehr Gutscheine verbrannt jetzt das Wochenende. Ich habe mir ein paar Gesellschaftsspiele gekauft. Oh. Unter anderem wieder eine Erweiterung für Exploding Kittens, das wird lustig.
Oh ja, das hört sich sehr lustig an.
Und das habe ich über Amazon bestellt. Da ist die, man kann von Amazon halten, was man will, aber der Bestellvorgang bei Amazon ist halt mit anderen Online-Versandhändlern wirklich nicht vergleichbar. Das funktioniert einfach besser. Und da steht, das soll Donnerstag kommen und ich denke mal, das kommt dann auch Donnerstag. Ich glaube nicht, dass das Mindfactory-Paket bis dahin da ist, obwohl ich das fast eine Woche vorher bestellt habe.
Ich wünsche dir viel Glück auf jeden Fall dabei. Ich habe übrigens auch neuen Kram zum Spielen gekauft, und zwar Würfel. Ich bin komplett im Würfel-Hype. Ich liebe dieses Spiel aus
Kingdom. Was für Würfel? So
Würfel, Sechser-Würfel.
Ja, ich habe mir auch welche rausgesucht, wollte mir eigentlich auch welche kaufen, weil ich dieses Dice, Liar's Dice, dieses Spiel aus Fluch der Karibik, was wir am Bierwagen immer mal gespielt haben.
Das habe ich tatsächlich gestern in der Runde gespielt.
Ah, das ist so geil, ich liebe es.
Es ist sehr geil. Also das ist das Punkt 1. Wenn man mehr als 2 Personen ist, dann immer das, weil das ist geil. Und wenn man mal nur zu zweit ist, dann will ich unbedingt mal im Real Life dieses Kingdom Come Spiel spielen. Was einfach nur Dice heißt. Wo jeder Spieler auch 6 Würfel braucht, deswegen braucht man dafür auch eine ganze Menge Würfel. Ich habe mir sogar Würfelbecher bestellt. Also und glaub mir, Würfel zu kaufen ist eine schwierige Sache, weil es so viel Auswahl gibt.
Ja, ich habe mir so ein Set, also ich mache das manchmal, wenn mir langweilig ist, denke ich mir so, okay, ich suche jetzt ein paar Sachen raus, die ich mir vielleicht irgendwann mal besorgen möchte, wenn ich Bock habe. Weil ich kaufe nicht immer auf Impuls. Ich packe immer meine Wunschliste voll und entscheide mich in einem halben Jahr, hast du immer noch Bock drauf? Ja, dann holst du sie jetzt oder nicht. Dann habe ich mir so ein paar Würfelbecher rausgesucht. Das ist so Fake-Leder, innen mit Samt. Und das sind halt 5, 6 Becher, die nochmal in so einem Etui drin sind.
Fancy.
Mega fancy.
Also dann komme ich mit meinen 2 Bechern an und bin da halt komplett von dir überwältigt.
Eigentlich möchte ich mir so einen richtig guten Becher holen, weil mein Vater hat daheim noch 2 so handgearbeitete Becher, wie du sie auf dem Mittelaltermarkt kennst, die so aus Leder sind, diese richtig dicken Würfelbecher. Davon will ich mir eigentlich ein paar holen. Aber die sind halt arschteuer oder kommen aus China. Da gehe ich halt lieber mal wirklich auf den Mittelaltermarkt und gucke, ob ich da was finde.
Ja, es gibt tatsächlich viele Leder, Würfelbecher und so weiter, aber ich wollte keine aus Leder, weil...
Veganer.
Ja, ebenso. Und da habe ich gedacht, da kann ich jetzt keine Ausnahme machen für meine Würfelgelüste.
Aber die Würfel sind aus Knochen geschnitzt.
Das ist ja okay. Nein, aber aus Menschenknochen halt.
Ja.
Das
wäre sogar vertretbar. Also von der veganen Perspektive her. Bei moralisch müsste man nochmal drüber sprechen.
Auch aus der veganen Perspektive ist es nicht unbedingt, glaube ich, vertretbar. Bis auf, man benutzt seine eigenen Knochen,
I guess. Du kannst Tiere lieben und Menschen hassen.
Nee, da geht's einfach. Veganismus bedeutet ja nur, möglichst wenig Leid in die Welt zu bringen. Oder zu verursachen. Das ist ja die Grundphilosophie. Und wenn Lebewesen leiden, dann ist das ein Problem. Das heißt, wenn du es mir jetzt, wenn du nicht leidest, mir dein Bein zu geben und mir das gerne freiwillig geben möchtest, damit ich Würfel draus machen kann, meinetwegen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du würdest leiden auf lange Sicht.
Hä, wieso? Vielleicht stehe ich drauf.
Wie gesagt, wenn du mir Würfel anbieten möchtest aus deinem Bein,
eher dann nicht gerne. So. Weißt du warum? Die rollen wahrscheinlich nicht so wie der perfekt aus der Industriefräse geformte Würfel. Deswegen.
Kurze Frage. Was magst du eher? Holzwürfel oder Plastikwürfel? Oder vielleicht sogar was ganz anderes wie Metall oder Elfenbein?
Puh, schwierige Frage.
Oder Johannesbein halt.
Also, Holzwürfel sind mir meistens zu leicht. Es gibt so Plastikwürfel, die halt schön schwer sind. Und das Geile bei so Plastikwürfeln ist halt, je nachdem, was du spielen willst, bei so einem Spiel, bei so einem Spiel wie Liar's Dice, wo ich halt auch alte Lederbecher haben will, will ich halt nicht so krellbunte Würfel haben. Aber wir haben zum Beispiel mal für einen Kumpel, oder für zwei Kumpels, waren Zwillinge, in der Freundesgruppe so ein Brettspiel mit ganz vielen Insidern gemacht. Und da haben wir einfach so einen ganz normal, wie du in der Drogerie kriegst, so einen 6er Würfel geholt. Das sind halt diese Plastewürfel, die halt so gegossen sind, wo schöne Farbverläufe und sowas drin sind.
Die sind tatsächlich auch fancy.
Sowas ist halt auch fancy. Es muss halt passen, immer.
Ich hatte das alles in meinem Warenkorb. Ich habe mich jetzt für 12 von den Standard-Beigen erstmal entschieden.
Ja.
Weil die sind so classic. Und ich glaube, zu den Würfelbechern gibt's noch so ein paar blau transparente so, aber die finde ich jetzt nicht so hübsch, aber die sind halt bei den Würfelbechern dabei. Da habe ich gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt, ich hatte hunderte Würfel schon in meinem Warenkorb und habe dann gedacht, nee, erstmal nur das Nötigste. Wer weiß, ob du überhaupt so oft würfelst dann.
Also bei D&D sind Metallwürfel schon extrem fancy.
Metallwürfel sind auch extrem fancy. Die können aber sehr laut sein.
Ja. Na gut, aber wenn du zusätzlich, wenn du die Kohle hast, um dir für die Metallwürfel zu kaufen, dann wirst du es ja wohl auch schaffen, für 5 Euro so eine Würfelunterlage zu kaufen.
Das auf jeden Fall. Ich würde auch für so Pen-and-Paper-Spiele mir tatsächlich irgendwann mal Metallwürfel holen. Ein Kumpel hat das ja jetzt und die sind echt cool. Das fühlt sich halt wertig an. Das macht dann direkt mehr Spaß. Aber ich mag auch Plastik, vor allen Dingen mag ich diese schweren Plastikwürfel, weil wenn man die dann so in der Hand hat und so aneinander reibt, ich mag das.
Ja.
Wenn man die so aneinander reibt.
Die sind so schön glatt.
Ja, die quietschen auch so ein bisschen. So in der Hand. So machen so ein... Das finde ich irgendwie cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Holzwürfel, da gibt's bestimmt auch ein paar schöne. Es muss halt immer zum Spiel passen, was du spielst. Ich habe ja auch tausende Brettspiele da. Gut, tausende sind's jetzt nicht, aber ich bin ein Freund von Brettspielen. Ich habe viele Brettspiele und da finde ich's immer schön, wenn alle Zubehörteile dem Spiel vom Style her angepasst sind. Und da freue ich mich immer, wenn du halt beispielsweise bei einem Munchkin oder so nicht so einen Standard-beigen Würfel dabei hast, sondern halt einen, der farblich zum Deck passt. Meinetwegen beim Freibeuter-Deck, wenn da, ich weiß gar nicht, ob klar, beim Freibeuter-Deck ist auch so ein ganz normaler Würfel dabei. Aber da wäre es zum Beispiel cool gewesen, weil das ganze Deck halt rot ist, wenn du halt einen roten Würfel dabei gehabt hättest.
Ja, das kann ich verstehen. Deswegen einfach so 100er Pack mit allen Farben kaufen und dann ist man immer safe in jeder Situation.
100 Würfel! Drunter mache ich es nicht.
Naja, ich meine, das ist halt wirklich so, 100 Würfel irgendwie 10 Euro oder 15 Euro und du denkst dir so, ja, also warum nicht?
Ja, so ist das bei mir mit Skat-Decks. Ich habe irgendwie 10 Skat-Decks mir gekauft mal, weil mit einem Skat-Deck kannst du halt unfassbar viele Spiele spielen. Es wird halt eine kleine Gesellschaftsspielfolge, habe ich das Gefühl.
Wir kommen gleich noch zu mehr Gaming.
Ja. Wir bleiben bei Gaming auf jeden Fall. Skat-Decks ist ja Pfennigware, kostet ja irgendwie 1 Euro, 1,50 Euro, habe ich mir halt 10 Stück gekauft. Damit ich halt in jeder Jackentasche, in jedem Rucksack mal so ein Skat-Deck haben kann.
Das ist gut.
Und wenn ich halt mal bei einem Kumpel bin, der kein Skat-Deck besitzt, kann ich halt sagen, ja komm, dann behalte ich. Ich habe noch ganz viele davon. Weil ich finde das halt saugeil, wenn du an jedem Ort halt Karten dabei hast. Gerade im Studentenclub. Da hat ja auch einer von unseren Kommilitonen, ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine, der hat dem Club auch einfach mal 2-3 Skat-Decks gesponsert, damit er im Club halt immer Skat spielen muss und nicht dran denken muss, ein Skat-Deck mitzubringen.
Sehr cool, ja. Nee, das mache ich auch noch. So ein paar Kartendecks, das braucht man auch mal. Ich habe nur eins und das verliere ich immer so.
Ja, auch einfach Standard klassisch, das muss nichts fancy sein. Einfach das Standard mit Kornblumenmuster.
Hey, ich meine, wenn man sich's schon holt, kann man es auch sich ein paar fancy Sachen.
Gut, fancy Karten, das ist dann für Poker und sowas. Also da gibt's von
Auch für Mau Mau, warum nicht?
Unbezahlte Werbung.
Ja.
Mau Mau. Welcher Lappen spielt der Mau Mau?
Mau Mau ist toll, um das mit Kindern oder mal so kurz zu spielen.
Okay, den Punkt gebe ich dir.
Das geht bei jedem.
Warte mal, wo war ich gerade?
Bei den Fancy, ob du Werbung machen darfst.
Ja, genau. Unbezahlte Markennennung. Bicycle. Bicycle hat unfassbar viele Entwürfe. Da passt zu jedem Gusto was. Und was ich besonders mag, ist die Stargazer-Serie. Mit Asteroid oder die Meteor oder die Sonne oder den Mond, New Moon. Das sind unfassbar schöne Kartendecks. Eine Nachteil ist halt, die sind halt dunkel und die sind hell bedruckt. Also weiß. Das heißt, wenn du in einem Raum bist, wo es ein bisschen diesiger ist, vom Licht her, erkennst du die Farbe nicht auf Anhieb, musst halt auf das Symbol gucken.
Ja.
Womit ich persönlich kein Problem habe, aber ich kann verstehen, dass einige Leute das halt nicht so geil finden.
Jetzt kommen wir aber zur Nintendo Switch. Oder besser gesagt, zu dem, was nicht auf der Nintendo Switch stattfinden wird, auf absehbare Zeit. Und das ist Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, sagt ihr was? Das ist das Harry Potter RPG. Genau.
Ja.
Ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich bin sehr gespannt, was es wird und wie es wird. Aber es wird, wir sehen erst, wie es wird, nächstes Jahr.
Also das hat das Potenzial, richtig geil zu werden. Das hat auch das Potenzial, richtig scheiße zu werden. Ich find's aber gut, wenn sie sagen, das hat man ja auch schon ein paar Mal die Debatte, auch bei Cyberpunk, lustigerweise, sollen sie sich lieber mehr Zeit nehmen, gerade jetzt über Corona ist ja auch immer viel Arbeitskraft weggefallen, und sollen das Spiel gut machen. Habe ich kein Problem mit.
Ja, und dementsprechend haben sie sich noch eine Zeit eingeräumt bis zum... Entschuldige, ich habe schon wieder ganz ungebührlich meine Hausschuhe auf Sachen drauf gesetzt, auf die ich sie nicht draufsetzen darf, auf Johannes seinen Kopf.
Da bin ich eigen.
Da ist er eigen. Also ich weiß nicht, was er immer dagegen hat, aber Hausschuhe auf dem Kopf ist doch gar kein Problem. Auf jeden Fall kommt's am 10. Februar 2023. Das heißt, Anfang nächsten Jahres ist jetzt das Release-Datum angesetzt für alle großen Konsolen und PC, aber leider nicht für die Switch. Da bleibt die Portierung noch eine Weile aus, wie es aussieht.
Man ist sich bei der Switch auch bis heute noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich nativ auf der Switch laufen soll oder ob das ein Cloud-Service wird. Weil es hat schon ein Spiel, was potenziell die Switch an ihre Grenzen bringen könnte, was die Rechenleistung angeht. Gerade wenn du keine Switch Pro hast, sondern das Basismodell.
Ich nehme an, das wird ähnlich wie bei The Witcher sein. Da brauchen sie ja auch eine ganze Weile, um die ganzen Sachen also so umzumodellieren, dass es läuft auf der Switch. Und ich denke mal, die Zeit brauchen sie hier einfach auch. Wenn das wie bei The Witcher... Also ich hoffe sehr, dass sie so einen guten Port hinkriegen wie bei The Witcher. Da muss man viele Abstriche machen in der Version optisch, aber es läuft.
Es ist auch mutig, das Weihnachtsgeschäft auszusparen bewusst. Weil...
Stimmt.
Das ist halt so... Entweder ist das Spiel halt noch auf einem so frühen Entwicklungsstand, dass sie es auf keinen Fall zum Weihnachtsgeschäft rausbringen können. Oder die waren halt wirklich mal vernünftig und haben sich gesagt, komm, wir polischen es lieber noch ein bisschen.
Ja, das ist auf jeden Fall... du sagst, sie sparen das Weihnachtsgeschäft aus. Ich sage, sie bringen es raus zum Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres.
Aktuell wollen wir es im Februar rausbringen. Aber vielleicht kommt die Switch-Version dann im Weihnachtsgeschäft. Das könnte sein.
Nee, ich glaube, die Switch-Version kriegen wir noch ein Jahr später. Ich glaube, die Switch-Version bekommen wir Weihnachten 2024.
Du meinst, sie verschieben es noch ein paar Mal?
Ich meine, sie verschieben es noch.
Nein, viele Spiele aktuell verschoben. Ne? Starfield ist ja auch verschoben worden. Gut, das ist schon ein bisschen länger her, aber
ja.
Dieses Jahr wird es ein bisschen dünn.
Das ist ja gerade mein Punkt so. Also Spiele wurden schon immer verschoben und so weiter, aber nicht so oft und... Und wenn sie rauskam, waren sie dann eigentlich auch fertig. Aber jetzt ist es einfach nur noch so, dass alle größeren Studios oder viele der größeren Studios andauernd Release-Daten raushauen, um den Hype irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Und genau sowas sehe ich jetzt hier auch. Die wissen schon, sie schaffen es nicht zu Weihnachten. Sie wissen schon, sie werden es vermutlich darüber hinaus nicht schaffen. Aber sie sagen jetzt erstmal so, guck mal, ist doch jetzt nicht mal mehr ein Jahr hin. Ist doch nicht mal mehr ein Jahr hin, bis es kommt. Aber sobald das Datum dann näher rückt, heißt es dann auf einmal, ist es Weihnachten. Aber das ist ja nicht auch dann wieder nicht ein Jahr hin. Das heißt, man bleibt immer unter dieser Jahresgrenze. Guck mal, kein Jahr mehr. Und dann kommt's schon raus. Und das bleiben wir jetzt fürs nächste Jahr noch.
Das kann natürlich, vor allem, überleg dir mal, am 24. ist ja Gamescom, 24. bis 28. August, ne?
Ja.
Da werden ja nur unfertige, also bei der Gamescom werden immer unfertige Spiele präsentiert, aber dies Jahr ist es bei der Gamescom halt wirklich so, guck mal, das kommt noch nicht raus, guck mal, das kommt noch nicht raus, guck mal, das ist vor 2 Jahren rausgekommen.
Da können wir uns nur auf tolle Indie-Games verlassen und da setze ich alles drauf.
No shit, bei der Gamescom, einfach weil zu den Standardständen kommst du als Normalsterblicher nicht gescheit rein. Du musst sehr lange anstehen und bei vielen Spielen lohnt sich das gar nicht, in meinen Augen. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern einfach, weil ich nicht einsehe, mich 3 Stunden irgendwo anzustellen, um dann 15 Minuten irgendwas zu zocken, was ich dann in der Open Beta 2 Monate später auch zocken kann. Aber bei der Gamescom, wo ich war ja bisher 2-mal dort gewesen, die Indie Arena Booth, oder wie es heißt,
ja,
immer unfassbar genial gewesen und die Retro Area. Das waren eigentlich immer meine Highlights der Gamescom. Alles andere ist eigentlich viel zu viele Menschen, es ist so unpersönlich, du musst ewig anstehen, um irgendwas zu kriegen.
Genau, und da könnt ihr auch mal mit den Entwicklern dann wirklich reden, die betreuen ja ihre Spiele oft selber dann.
Also in der Arena auf jeden Fall, bei der Retro-Area wird es ein bisschen schwierig.
Ja, da nicht, ich rede natürlich von der Indie-Arena. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr zufällig bei der Gamescom seid. Ja, aber wir bleiben nochmal ganz kurz bei der Switch, denn tatsächlich hat jetzt der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erklärt, dass die Switch nicht teurer wird.
Nicht?
Sie wird nicht teurer. Sie wollen tatsächlich am Preis festhalten, obwohl viele Lieferkosten, Produktionskosten und so weiter in die Höhe gehen.
Inflation.
Genau, und sie wollen halt quasi jetzt trotzdem die Schwelle zum Einstieg in das Switch-Gaming nicht noch erhöhen zusätzlich. Sie wollen fair sein. Und das ist image-technisch natürlich ganz gut, aber damit wollen sie natürlich auch vor allen Dingen das Momentum erhalten, das die Switch gerade hat.
Ja, glaube ich auch. Technisch. Vor allem, weil die, wann kam die erste Switch raus? Das ist auch schon wieder ewig her.
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ja.
Das müsste ich jetzt mal googeln. Ist das 2017, 2018 oder so gewesen?
Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, weil ja alles andere so ziemlich teurer wird. Aber ich meine, ich nehme an, Nintendo macht auch einfach mehr als genug Umsatz und Profit und der erhöht sich dann noch mehr, je mehr Leute eine Switch haben, je mehr Leute Multiplayer und Spiele tauschen und bla 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 bla.
Die Nintendo Switch Modelleinführung am 3. März 2017 in Europa.
Ja, also jetzt gute 15 Jahre, ja.
Ja, 15 Jahre.
5 Jahre her. Jetzt wisst ihr, warum ich wegen Mathe sitzen geblieben bin.
Oh.
So ist das. Oh, burn. Genau, also das auf jeden Fall so weit zur Switch.
Coole Sache auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen marketingtechnisch aufgebauscht, weil ich meine, den Preis von einer 5 Jahre alten Konsole jetzt noch zu erhöhen, ist trotz der aktuellen Wirtschaftslage.
Stimmt, stimmt. Und Rabatte gibt's ja auch nicht großartig.
Ja. Möchtest du eine Geschichte hören, Felix?
Ich liebe Geschichten.
Wir hatten neulich hier in der WG eine kleine Gesprächsrunde, wo es so um Jugendcamps, Jugendlager und sowas ging. Obwohl, wir haben ja auch in Schiffbruch drüber gesprochen, ne?
Ja.
Da bin ich zum ersten Mal mit einem Spiel in Berührung gekommen, was mich über Jahre hinweg immer wieder verfolgt hat. Und zwar Trackmania. Trackmania Nations Forever, um genau zu sein. Und da ist mir was eingefallen, was ich extrem traurig finde. Und zwar gab es bei Trackmania Nations Forever ein Konzept, mit dem ich damals nicht so vertraut war. Wir hatten einen so einen Typen bei uns in der Ferienlagergruppe, der war Trackmania Ultra. Also wirklich, der Typ hat es geschafft, bei jeder Strecke die Nadeo-Medaille zu kriegen.
Was ist die höchste?
Was ist die Nadeo-Medaille? Es gibt ganz normal Bronze, Silber, Gold. Und die Nadeo-Medaille habe ich im Internet leider keine definitive Info gefunden. Die wird nämlich bei manchen Spielen auch als Founder-Medal bezeichnet. Man scheint sich wohl in der Trackmania-Community so halb einig zu sein, dass sich da wohl der Streckenersteller, der jeweilige, bei Nadeo hingesetzt hat und eine Zeit vorgelegt hat. Und du kannst quasi den Entwickler der Strecke dann schlagen. Das würde erklären, warum bei manchen Strecken es unfassbar einfach ist, eine Goldmedaille zu kriegen, wenn du bei manchen Strecken richtig Probleme hast, überhaupt eine Bronzemedaille zu fahren.
Haha, weil die Entwickler einfach so gut waren.
Ja, und das finde ich sehr, sehr, ich finde, das ist ein saucooles Konzept. Weil ich hätte das gerne bei mehr Spielen. Einfach so Zeiten, auch gerne als Easter Egg, wo du gegen die Entwickler quasi fahren kannst. Wenn du jetzt bei einem Rennspiel irgendwie einen Geist hast von einem Entwickler, den du hinterherfahren kannst. Oder wenn du irgendwo auf einem Zettel an der Wand bei einem Shooter den Score von einem Entwickler findest, den du irgendwie schlagen musst oder sowas. Das wäre cool, wenn es das häufiger gäbe. Ich finde, das gibt dem Spiel noch eine etwas persönlichere Note. Und ja. Die Jugendlagergeschichte, das war ganz witzig. Wir hatten dann...
Hey, aber nochmal kurz, was ist denn jetzt die Nadeo-Medaille direkt? Weil das hat sich jetzt angehört, als ob das einfach nur die Goldmedaille ist.
Es ist mehr als die Goldmedaille. Es ist eine noch höhere Zeit, also eine noch kürzere Zeit als die Goldmedaille.
Ach so, okay.
Aber das Krasse dabei ist, die wird dir nicht angezeigt. Du kriegst die Nadeo-Medaille quasi erst, wenn du es geschafft hast.
Ach so, okay.
Also in manchen Trackmania-Spielen, ja. Ist auch wieder unterschiedlich.
Interessant.
Jedenfalls hatten wir da so einen kleinen Contest, weil wir diesen Trackmania Pro ausboten wollten. Da hat dann jeder, es gibt ja den Streckenbilder, hat dann Strecken gebaut. Und er hat zum Beispiel gesagt, jede Strecke kann man abkürzen. Egal, was du machst, jede Strecke kann man abkürzen. Das war schon die erste Wette. Wir bauen eine Strecke, wo du nicht abkürzen kannst. Und dann musst du als Streckenersteller auf der Strecke eine Zeit fahren. Das ist dann die Nadeo-Medaille. Und er muss halt versuchen, diese Zeit zu schlagen. Und ich war der Einzige, der es geschafft hat, eine Strecke zu bauen, wo er das nicht geschafft hat. Ich habe geguckt auf meinen alten Festplan, ob ich die Strecke noch irgendwo habe. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich bin die aber so oft gefahren, ich könnte die aus dem Gedächtnis wieder bauen, weil die ist einfach nur asozial. Weil ich habe mir bei den Streckenbildern, den hatte ich ja zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal in der Hand, halt gedacht, das Teil klingt cool, das verbaue ich jetzt. Das Teil klingt cool, das verbaue ich jetzt. Und dann habe ich alles zugeknallt mit Checkpoints, dass er halt nicht abkürzen kann. Und die Strecke hat halt übelst viele Tücken und Schikanen, hast du nicht gesehen gehabt. Das heißt, teilweise bist du über ein Beschleunigungsfeld gekommen, musstest aber direkt wieder abbremsen, weil dann kam so ein Hubbel, der dich einfach über die Strecke wegkatapultiert hat oder sowas. Und das nice. War sehr, da musste ich einfach dran denken, das war so ein bisschen Nostalgie. Ich habe mir direkt wieder Trackmania runtergeladen. TM Nations Forever funktioniert auf meinem Rechner aktuell leider nicht, weil es irgendein Problem mit der Grafikeinstellung gibt. Da werde ich mich aber noch dran setzen.
Aber Trackmania macht doch einfach Spaß.
Unfassbar. Also meinen ersten Mitbewohner, mit dem ich freiwillig zusammengezogen bin in Schmalkalden, den habe ich durch Trackmania-Spielen kennengelernt. Also wir haben uns auf dem Campus getroffen, wo wir uns den Wohnungsschlüssel abgeholt haben. Und dann haben wir uns halt ab und an verabredet und haben halt Trackmania auf seiner Playstation gezockt. Also wirklich, den ganzen Abend einfach nur uns unterhalten und Trackmania gezockt. Und teilweise gibt's ja dann, du hast ja online, ich glaube, wie heißt denn das? Trackmania Forever, das haben wir gezockt. Und da gibt's online ganz viele Strecken, die halt Fans erstellt haben. Da sind halt Strecken dabei, da brauchst du wirklich eine Dreiviertelstunde, um ins Ziel zu kommen. Einfach weil du immer wieder probieren musst, von Checkpoint zu Checkpoint dich weiterzukämpfen. Das ist halt derbe cool.
Ja. Das macht, also, wie gesagt, es macht einfach, dass man wirft das Spiel an und einfach, man wird einfach süchtig. Man denkt so, ah, guck mal, die Kurve kann ich noch besser nehmen. Und ich bin eigentlich niemand, der so Highscores jagt. Ja. Aber in Trackmania denkt man sich so, ach komm, doch, das kriege ich jetzt noch ein bisschen perfekter hin.
Teilweise geht's ja auch einfach nur darum, die Strecke zu schaffen.
Ja, stimmt. Okay, fair enough, ja. Manchmal Hauptsache so, man schafft's überhaupt.
Tja. Und dann hast du noch den Konkurrenzfaktor, wenn du zu zweit spielst.
Ja, das ist ja auch das Coole bei Trackmania, dass man oft die Gegner als Geister quasi eingeblendet hat oder seine vorherige Zeit.
Du hast, aber bei Trackmania, sorry, dass ich nochmal unterbreche, du kannst gleich weitermachen. Bei Trackmania Forever gibt's noch einen richtig coolen Spielmodus, den habe ich so auch noch in keinem anderen Racing-Game gesehen, wo du Tandem fahren kannst. Zwei Leute in einem Auto und du musst dich quasi absprechen, dass du gleichzeitig lenkst, weil die Lenkung halt extrem schwerfällig ist. Also das Auto biegt geil. Nach links ab, wie ein Einsitzer, wenn beide in den Zweisitzer nach links lenken.
Ja, ja, das ergibt Sinn, das ist cool. Das ist tatsächlich schön, ja. Gefällt mir.
Ist ein sehr cooles Konzept, auf jeden Fall.
Koop-Multiplayer nochmal neu gedacht.
Also Trackmania-Empfehlung geht raus.
Was auch neu gedacht wurde, das Netflix-Abo. Und zwar hat Netflix sich gedacht, oh, warte mal kurz, wir haben da ja einen riesigen Markt an Leuten, die sich uns einfach nicht leisten können.
Das Account-Sharing.
Ja, und vielleicht bieten wir einfach jetzt nochmal ein Sparabo an, was quasi denselben Umfang bietet, aber es hat eine Kleinigkeit noch zusätzlich sogar drin. Was denkst du denn, was diese Kleinigkeit ist?
Netflix Gaming?
Nein, Werbung.
Oh Gott!
Also bezahlst du dein Geld, um ein Streaming zu haben, um dann wieder lineare Fernsehwerbung zu haben, oder was?
Wie sieht diese Werbung aus?
Kriege ich
dann einen Einspieler vor, bevor ich überhaupt die Serie gucke, so wie bei Amazon Prime? Oder bekomme ich dann Werbeunterbrechung? Oder habe ich dann Werbebanner? Oder
Tja, das wird Netflix wohl noch entscheiden. Der Preis ist auch noch nicht bekannt. Oh, erstmal soll sich das Abo auch, also wenn du jetzt normales Netflix-Abo hast, dann wird das jetzt auch nicht teurer erstmal.
Aber erstmal.
Erstmal.
Ich ahne Böses.
Exakt. Und das ist, und Amazon testet das ja auch gerade mit Werbung. Dass du bei Amazon Prime, bei den Sachen auch, die du kostenlos ansehen kannst, Werbung kriegst.
Ja, du kriegst halt.
Nein. Das ist jetzt neu. Ich rede jetzt nicht von diesen kurzen Trailern für andere Serien und Filme, sondern richtige Werbung.
Oh Gott.
Das testen, ich glaube, zum Beispiel bei Bosch, habe ich gehört, ist das jetzt schon so? Denn also der neuen Bosch-Serie oder so. Ich kenne die Serie nicht, keine Ahnung.
Bosch?
Bosch heißt die, glaube ich.
Wie der Bohrmaschinenhersteller.
Ich kann noch mal gucken, ob es anders geschrieben wird.
Die haben eine Serie. Also hat das was miteinander?
Nein, okay, nein, das hat schon. Nichts mit Bosch. Also nehme ich an.
Das kann ja auch wieder so eine Biografie sein.
Harry Bosch ist ein Vietnam-Veteran und Polizist in Los Angeles. Hauptverdächtigen einer Mordserie erschießt, wird er in Hollywood eingesetzt, wo er ebenfalls sonderbaren Todesfällen und Korruption auf den Grund geht. Genau. Auf jeden Fall.
Nebenbei fräst er Taumellager für Schlagbohrmaschinen.
Eventuell macht er sowas. Ja, und davon gibt's jetzt irgendwie eine neue Serie oder Staffel, whatever. Auf jeden Fall Werbung. Und um ehrlich zu sein, würde mich das jetzt dazu verleiten, wenn Netflix jetzt nochmal weiter die Preise erhöht oder Werbung quasi zum Standard wird oder so und das bei Amazon Prime jetzt ist, dann gucke ich das halt nicht mehr. Weil warum gebe ich denn Geld online aus, um Sachen zu gucken, damit ich keine Werbung habe?
Ja, echt so. Aber wenn du dann dieses Sparmodell eingeführt hast, dann hast du auch wieder einen Grund, das andere Abo teurer zu machen.
Ja.
Weil du kannst ja auch das Billig-Abo nehmen.
Und natürlich, Werbung ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Die Unternehmen brauchen ja auch ihr Geld irgendwoher. Aber für mich ist ja gerade der Punkt, was der Streaming-Anbieter und so weiter von Fernsehen unterscheidet, dass du gucken kannst, was du willst, wann du willst und ohne Werbeunterbrechung. Ja,
Video on Demand.
Ja, ich brauch's jetzt, ich will's jetzt, go. Und dafür gebe ich Geld.
Ich meine, so eine Trailer-Rotation kann ich mich noch mit anfreunden. Ich bin halt kein...
Hasse ich auch schon. Wenn du 20 Sekunden irgendwie vorher, vor jeder Episode irgendwelche Trailer für
sehen... Vor jeder Episode nicht, aber wenn ich mir jetzt einen zweistündigen Film angucke und da kommt vorher noch ein Trailer, den ich dann nach 5 Sekunden skippen kann, meinetwegen. Aber ich bin halt kein Mensch, der gerne...
Selbst das finde ich eigentlich schon frech.
Ich bin halt kein Mensch, der gerne Trailer guckt.
Genau, auch allein deshalb.
Weil Trailer halt wirklich... man hat verlernt, Trailer zu drehen. Du hast wirklich das Gefühl, Filme werden teilweise nur für die Trailer gedreht oder die Dreharbeiten fokussieren sich erstmal nur auf den Trailer, werden alle fetten Action-Szenen abgedreht. Das heißt, im Trailer wird alles schon gespoilert. Bestes Beispiel ist bei Fast and Furious... Ich glaube, es war der 8. Fast and Furious 8. Spoiler für Fast and Furious 8. Da war auf dem Filmplakat schon die fetteste Action-Sequenz gespoilert, wo einfach so ein fettes Kriegs-U-Boot durchs Eis bricht und alle Autos fliegen durch die Gegend. Das wäre so ein geiler Moment im Film gewesen, wenn du halt nicht über alle Kanäle schon damit zugeschissen worden wärst, wo du genau weißt, ich weiß, was jetzt kommt, das habe ich schon im Trailer gesehen. Ist es kein spannender Actionfilm mehr?
Vor allem, wenn es das Finale ist. Ich finde, das Finale sollte im Film sein und nicht im Trailer.
Endgame. Avengers Endgame. Da haben sie den perfekten Trailer gedreht. Das war einfach nur so, ja, das ist das Ende von Infinity War. Jetzt geht's weiter, geh ins Kino.
Ja, so muss es sein. Das ist auch okay.
Aber was ich halt noch verstehen kann, Netflix hat ja immer, oder Prime auch, diese Rotation. Wenn du reingehst, auf der Startseite bist, hast du ja oben immer diese Rotation, wo du quasi auch Werbung bekommst für diverse Serien.
Und da kommt dann Persil oder was?
Nee, wenn da kein Persil ist, sondern wirklich Serien, die mich vielleicht sogar interessieren, damit kann ich mich anfreunden. Das ist meine Schwelle.
Happy. Ach so, du meinst, das ist deine Werbungsschwelle.
Ja, quasi für einen Bezahlservice. Dass mir der Bezahlservice Empfehlungen gibt, was mich interessieren könnte.
Das ergibt ja auch total Sinn.
Ja, aber da fallen für mich halt diese kurzen Trailer.
Nee, die verschwenden meine Zeit. Ich habe mich ja schon entschieden, gerade etwas zu gucken. Hör auf, mir jetzt was anderes zu zeigen und dann noch denselben Trailer für irgendeine Serie, die mich nicht interessiert, 10-mal. Und bei Serien ist es ja dann oft auch episodenweise bei Amazon Prime.
Kommt drauf an. Also manchmal zeigen die ja einfach, oder bekommst du ja darüber einfach mit, yo, die Serie, die du die ganze Zeit gebinged hast, die hat jetzt eine neue Staffel. Und ja, du guckst jetzt zwar einen Film, aber danach kannst du noch die neue Staffel von dieser Serie durchbingen, wenn der Trailer nicht schon alles spoilert.
Das fände ich okay, wenn Serien, die ich schon angefangen habe und wo ich die letzte Staffel geguckt habe, wenn da eine neue Staffel rauskommt und ich krieg dann den Trailer, mal abgesehen davon, dass ich den Hinweis auch auf der Startseite bekomme und das da ja auch sehe, dass eine neue Staffel, das fände ich okay, aber so ist es ja nicht, sondern ich krieg irgendwas für irgendwelche Serien, die mich nicht interessieren oder Filme, die mich nicht interessieren. Naja, egal. So ist das halt, das ist auch, meinetwegen ist das noch okay, weil es sind halt Trailer, sie bewerben ihre eigenen Produkte und es sind ja dann eigentlich, soweit ich weiß, auch immer die kostenlosen Sachen, die da beworben werden.
Ja, und jetzt kommt halt noch Persil dazu.
Oder jetzt kommt Persil und McDonald's und
Bosch.
Bosch, alle Arten von Bosch. So ist das. Tja, Johannes.
Ja, ich habe tatsächlich Unternehmungen gestartet, um meinen Netflix-Konsum noch angenehmer zu gestalten. Du sitzt direkt daneben, ich habe mir eine Hängematte in meinem Zimmer installiert und habe auch bisher schon den ein oder anderen Abend darin die Internetunterhaltung extremst genossen.
Das hört sich an, als ob du Pornos in deiner Hängematte geguckt hast.
Nee, Alter. Also du kannst doch den Stoff nicht gescheit waschen. Du kannst doch das mit dem Holz in die Waschmaschine tun.
Ach, ich wusste nicht, dass du es dann einfach überall verteilst.
Ja. Überall. Da ist die Hängematte, da wird so Plastik drüber gespannt und dann das ganze Zimmer, scheißegal.
Auch dein Stuhl, dein Bett, dein Schreibtisch ist alles immer voller Plastik. Also,
sieht im Prinzip aus, als würde ich jemanden umbringen wollen.
Ja, aber genau wie bei Dexter. Aber nee, Hängematte ist super cool. Ich habe mich auch schon einmal reinlegen dürfen. Das ist einfach nur Premium.
Aber du darfst nicht auf die dämliche Idee kommen, ich gucke nicht geradeaus, wenn ich in der Hängematte liege, ich gucke so leicht nach links oder nach rechts, je nachdem, wie rum ich liege, wenn ich halt auf meinem Rechner eine Serie laufen habe. Du darfst nie im Leben auf die dämliche Idee kommen, während du irgendeine Serie schaust, dabei zu schaukeln. Wirklich, ohne Scheiß, davon kriege ich Motion Sickness. Du hast diesen statischen Bildschirm, auf den du dich fokussierst, wo du was gucken willst, und gleichzeitig schaukelst du ja, das heißt, das Bild geht immer nach oben und unten. Aus deinem Sichtfeld.
Ja.
Das ist totaler Abfuck. Du musst wirklich ruhig in der Hängematte liegen. Das ist auch vollkommen angenehm und vollkommen machbar. Aber sobald ich anfange zu schauen, wenn ich mit dem Handy in der Hängematte liege, auf dem Handy was schaue und dabei schaukel, kein Problem. Aber sobald ich meinen Rechner angucke, der ja statisch steht, der sich dann quasi anfängt zu bewegen, und du willst aber gleichzeitig noch was mitkriegen oder noch schlimmer was lesen, wenn du Untertitel oder sowas hast, geht gar nicht, Alter.
Das muss ich auch mal ausprobieren. Ich brauche auch eine Hängematte.
Ja, ich habe mir überlegt, eine andere Hängematte zu besorgen, die etwas angenehmeren. Also das ist so eine Hängematte für alle Zuhörer, die hat so diese Holzquerstreben. Und ich möchte eine ohne, die dich so ein bisschen umschließt, die finde ich einfach bequemer, fand ich immer schon. Das war halt eine, die habe ich als Werbegeschenk bekommen und dachte mir so, hey, was soll ich damit anfangen? Hänge ich sie halt auf.
Ja.
Und so ist cool. Das jetzt zustande gekommen.
Da auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Da kann man echt neidisch sein. Und ich war in letzter Zeit tatsächlich in mehreren Wohnungen, wo die Leute Hängematten hatten. Also es scheint einfach beliebt zu sein.
Moment, echt?
Ja.
Okay, muss man danach mal erzählen, weil, wo noch. Weil ich kenne tatsächlich nur eine einzige Person, die eine Hängematte hat. Und diese Person ist Seemann. Die haben das wahrscheinlich im Blut. Der hat sich auf seinem Balkon die Hängematte aufgehängt, weil der Balkon ist genau groß genug, um vom Geländer zu Geländer die Hängematte aufzuspannen. Der Balkon ist dann voll, aber dann hat er wenigstens eine.
Hä, das ist cool, tatsächlich, ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir doch schon zu unseren Empfehlungen heute. Magst du anfangen?
Ich mag anfangen, ja. Und zwar bin ich auf ein neues Spiel aufmerksam geworden, das ich gerne empfehlen möchte. Und zwar ist das ein Transport-Tycoon, ein Transportsimulator. Sweet Transit heißt der. Unterscheidet sich auf den ersten Blick eher kaum von so Spielen wie zum Beispiel Railway Empire oder Railway Tycoon oder so. Im Prinzip baust du Eisenbahn. Das klingt erstmal mega langweilig, aber du hast Städte und fängst halt an, ganz klassisch, wie du es zum Beispiel bei Anno auch machst, Produktionsketten aufzubauen. Mit dem Unterschied, dass halt nicht alles zentral ist, sondern du hast halt ein Sägewerk im Wald und eine Kohlemine im Stein oder einen Steinbruch im Steinbruch, der halt weit ab vom Schuss ist, und das ist halt eine Stadt, wo alle siedeln. Das heißt, du musst den Verkehr von den Arbeitern auf die Kette kriegen, auch von Stadt zu Stadt, und du musst Rohstoffe immer hin und her fahren, dahin, wo sie halt gebraucht werden. Dementsprechend musst du deine Strecken bauen, musst sie entsprechend regeln mit Gleissignalen, mit Abgängen, dass die Züge sich nicht behindern, dass sie sich nie in die Quere kommen, Und dann musst du die Züge auch selber zusammenstellen. Dann musst du sagen, okay, der Zug kriegt jetzt 3, 4, 5 so Passagierwagen hinten dran und fährt von da aus nach da und dann fährt er von da aus nach da. Und einfach es ist mehr Fokus gelegt auf diese Transportplanung. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine derbe coole Geschichte, weil ich fand das zum Beispiel bei so Spielen wie Anno halt auch schon cool, wenn du anfängst, Handelsrouten einzurichten. Oder bei Spore. Und ein Spiel, was darauf den Fokus setzt, einfach Zucker.
Du kannst bei Spore Handelsrouten einrichten?
Ja, es ist sehr basic. Aber in der Weltraumphase kannst du sagen, also in der Weltraumphase und in der Städtebauphase kannst du Handelsrouten einrichten. Bei der Weltraumphase, bei der Städtephase musst du halt eine wirtschaftliche Stadt haben. Und dann fängst du halt an, mit der zu traden. Und irgendwann kannst du die Stadt kaufen. Und in der Weltraumphase kannst du halt auch mit anderen Zivilisationen Handel einrichten. Aber das ist dann nur von irgendeinem Planeten zu deren Homebase. Also du kannst... Nee, Bullshit. Du kannst von Planet zu Planet, du kannst es sogar regeln. Ja, also
okay,
du kannst
cool. Handelsphase einrichten. Wusste ich gar nicht mehr.
Ja, sowas ist halt sehr cool. Für Leute, die auf Micromanagement stehen, ist es auf jeden Fall was, weil du halt, musst halt wirklich mit den Gleissignalen aufpassen, dass du zum Beispiel auf der richtigen Seite der Schienen platzierst, weil wenn du es aus Versehen auf der falschen Seite platzierst, dann geht der Spieler halt davon aus, okay, der Zug soll in die andere Richtung fahren.
Ja.
Also die Gleissignale müssen immer rechts, glaube ich, stehen. Dann musst du gucken, in welchem Abstand du die Signale setzt, weil das sind unterschiedliche Streckenabschnitte, weil dann gibt's zum Beispiel Warteschleifen, dann gibt's Es ist wirklich ja. Cool, also guckt euch das auf jeden Fall mal an.
Sweet Transit, ja?
Sweet Transit.
Nice.
Ist, glaube ich, noch im Early Access.
Ja.
Das nochmal so als Hinweis.
Und bei mir wird heute empfohlen Portal Reloaded. Ist tatsächlich ein Spiel, das habe ich noch selbst gar nicht gespielt, muss ich zugeben. Ja. Aber ich will es trotzdem schon empfehlen. Ich denke, ich muss auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was das Spielprinzip angeht. Es ist ein Rätselspiel, es ist Portal und es ist Portal. Also jeder von euch kennt sicherlich Portal und Portal 2. Rätselspiel, First Person, sehr humorvoll. Und Portal Reloaded ist eine Mod für Portal 2.
Ist das das, wo du dieses grüne, viereckige Portal noch dazu bekommst, wo du in der Zeit reist?
Du hast noch ein drittes Portal, mit dem du zwischen Zeitlinien reist. Ja. Und das ist quasi, ist offiziell auf Steam verfügbar. Ihr könnt es euch einfach runterladen. Und also einfach Portal Reloaded eingeben bei Steam und dann könnt ihr es euch runterladen und das sind 15 neue Puzzle, glaube ich. Es sieht total toll aus, es sieht genauso aus wie Portal 2, ja?
Du meldest brauchst dich? Aber Portal 2 als Basisspiel, richtig?
Ich glaube, du brauchst Portal 2 als Basisspiel, ja, aber ansonsten ist es quasi als Standalone-Mod, glaube ich, verfügbar. Und ich freue mich drauf, ich habe es entdeckt und ich muss jetzt direkt das empfehlen. Ich glaube, das kann ich ohne großartig jetzt das gespielt zu haben schon empfehlen. Wer auf jeden Fall Rätselspaß mag und die Mechaniken von Portal mochte, der wird sich da bestimmt zu Hause fühlen. Und ich hoffe so ein bisschen, es hat vielleicht auch kleine Story hier und damit.
Also mir ist diese Mod bekannt. Ich habe auch schon diverse Let's Plays dazu gesehen. Selber gespielt habe ich es noch nicht, einfach weil Portal mich halt noch nie so wirklich hart gehuckt hat. Aber es sieht extrem cool aus.
Ich glaube, also was mich bei Portal vor allen Dingen gehuckt hat, war die Story. Ich bin ja auch eigentlich gar nicht so der Rätselfreund. Also spiel Portal 1 und 2, die Story würde ich dran halten. Und die Rätsel, du wirst dich auch in die Rätsel verlieben, aber vor allen Dingen die Story würde ich einfach nur dran halten. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die dort erzählt wird, die lustig erzählt wird. Und ich glaube, das ist genau dein Ding, weil du ja auch so die ganzen Delic Games magst und die Adventures und so. Und das geht in die Richtung, nur dass die Rätsel nachvollziehbarer sind als in den meisten Point-and-Click-Adventures.
Ja gut, du musst nichts kombinieren, großartig, um neue Items zu schaffen.
Exakt, sondern es ist ein reine Logikrätsel und das ist nichts Wildes, kein Pixelhunting, sozusagen, könnte man sagen.
So, du hast ein Portal, du hast noch ein Portal und du hast einen Companion Cube. Gib ihm.
Also teilweise kriegst du auch Laser und noch Cubes, die Laser umleiten und irgendwelche Transportstrahlen und so. Das wird richtig crazy, vor allem in Portal 2 wird das nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben, auch mit Farben, die du irgendwo hinspritzt, die unterschiedliche Eigenschaften haben und so weiter. Ist total crazy, was da alles möglich ist. Und das war's für die heutige Episode. Schreibt uns gerne an mail@vollverpixelt.de, wenn ihr Bock habt. Und natürlich hinterlasst uns auch gerne ein Like oder ein Abo.
Ja. Oder einen positiven Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Ich bin so gewohnt, dass du das immer gesagt hast in letzter Zeit. Deswegen habe ich jetzt
diese Pause. Ich habe zu spät. Ich hatte gerade ein bisschen. Mein Ping war gerade ein bisschen zu hoch. Nee,
ich habe schon gemerkt. Dann bin ich schnell eingesprungen.
Ja, ich wollte dich halt dann auch nicht unterbrechen. Es tut mir sehr leid.
Ist überhaupt kein Ding. Hauptsache, Johannes, du weißt doch, dass das eine, was immer wichtig ist, ist, dass wir bei Gaming bleiben.
Genau. Also, in diesem Sinne, empfehlt uns weiter.
Empfehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich sehr.
Spielt Spore.
Ja.
Kauft euch gute Mäuse.
Das ist mit einem guten Mausrad. Das ist unabdinglich, wirklich.
Wir bleiben bei Gaming.
Bis bald.
Tschüss.